Ja, wir hier in Deutschland, wir sind ja sehr bekannt dafür, dass wir sehr gerne und viel Fleisch essen. Und ich habe mal nachgeguckt, das ist ja schön in so einer digitalen Welt. Da kann man einfach mal schnell den Dr. Google fragen oder Mr. Google und dann das rausfinden. Und im Schnitt, so die letzten 10, 15 Jahre, hat sich da nicht viel getan. Aber wir in Deutschland, wir essen pro Kopf im Jahr ungefähr 60 Kilogramm Fleisch. Das ist, also ich würde mich einmal selbst komplett essen im Jahr. Und hochgerechnet sind es mehrere Milliarden Kilo und mehrere hundert Millionen Tonnen. Und das verdrücken wir allein in Deutschland an Fleisch. Und was jetzt auch auffallend ist, in den letzten Jahren, ein, zwei Jahren so, kommt auch dieser Trend, okay, wieder zu diesem gesünderen Lebensstil, mehr vegan, vegetarisch. Und dann kommt man sich manchmal in gewissen Kreisen auch schon so als Außenseiter vor, wenn man sagt, ja, ich esse gern Schnitzel. Und irgendwie so, ja, vielleicht sollte ich mich doch zu den Rauchern jetzt stellen und mein Schnitzel da ganz heimlich essen. Und interessant ist auch, Geschichte wiederholt sich einfach immer nur noch. Und vor 2000 Jahren hatte Paulus eben auch, wie wir es schon gehört haben, Probleme oder eine Schwierigkeit mit Vegetariern. Und in dem Text, in dem Römerbrief, in dem Brief, wo Paulus eben an die Römer schreibt, beschreibt er eben zwei verschiedene Gruppen. Einmal die Starken im Glauben, das sind die, die Fleisch essen, und einmal die Schwachen im Glauben, das sind die, die kein Fleisch essen. Und dadurch, dass sie kein Fleisch essen, beschreibt Paulus sie eben als Schwache. Die Schwachen im Glauben. Aber warum ist jemand jetzt plötzlich schwach, wenn man kein Fleisch isst? Also ich denke jetzt, heutzutage kein Vegetarier kann jetzt von sich behaupten, ich bin jetzt, oder wird jetzt behaupten, ich bin jetzt schwach im Glauben, wenn er ein Christ ist. Aber wie es halt so ist, damals waren die Zeiten anders. Und der Hintergrund ist, das Fleisch, was damals vor allem in so einer großen Stadt wie in Rom war, wo es herkam, das wurde geopfert. Und Opferfleisch ist ja für einen Gott oder für einen Götzen eigentlich gewesen. Und die Leute, die gesagt haben, okay, ich esse jetzt kein Fleisch, also die wo noch nicht richtig fest im Glauben standen, die waren irgendwie noch nicht ganz eben, haben noch nicht ganz die Freiheit gefunden, die Jesus ihnen gegeben hat, sondern die haben im Kopf immer noch gedacht, okay, wenn es jetzt Opferfleisch ist, dann ist es ja für eine Gottheit und deswegen esse ich die lieber nicht. Und damit ich ganz sicher bin, dass ich vielleicht, falls irgendwie doch ein Fleisch kein Opferfleisch sein sollte, aber ich das trotzdem Angst habe, dass es Opferfleisch sein könnte, esse ich es lieber nicht und lebe vegetarisch. Und die starke Gruppe, die eben gesagt hat, okay, ich esse dieses Fleisch, auch wenn es Opferfleisch ist, die hat keine Gewissensgebisse gehabt, um es zu essen. Die haben einfach gesagt, okay, es ist vielleicht Opferfleisch, aber was soll das? Das ist ja ein Opferfleisch für keinen Gott, sondern für einen Götze und es gibt ja nur Gott. Und das ist der Vater vom Herrn Jesus Christus und unser Herr Jesus Christus selber. Und Paulus selbst schreibt im 1. Korinther 1,25, alles was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und prüft es nicht um des Gewissens willen. Also Paulus macht hier auch deutlich, es ist egal, ob das jetzt Opferfleisch ist oder nicht oder was für ein Fleisch das eigentlich ist, man kann es ruhig essen. Und durch diese Erkenntnis von den einen, dass sie dieses Fleisch eben essen konnten, haben sich so zwei Gruppen und zwei Lager in Rom, in der Gemeinde in Rom gebildet. Und eben die einen, die haben sich dann irgendwie dann auch überlegen gefühlt und gesagt, ja, wir sind ja die besseren Christen, wir wissen schon viel mehr, wir sind viel weiter im Glauben als ihr, ihr habt noch Angst, dass ihr irgendwas falsch macht, wir sind schon längst darüber hinweg. Das Problem aber ist, bei denen, die noch nicht so weit im Glauben waren, die hatten eben diese Angst und aus dieser Angst heraus, Opferfleisch zu essen, haben sie dann gesagt, okay, wir essen gar kein Fleisch. Sie haben sich eine Art Zaun darum gebaut. Sie haben gesagt, okay, wir sollen kein Opferfleisch essen oder wir wollen kein Opferfleisch essen, aber dadurch, dass wir nicht immer wissen, was Opferfleisch ist, tun wir nochmal eine extra Sache drumherum. Also wir bauen einen Zaun darum, damit wir ja nicht dieses Opferfleisch essen. Und dieses Problem oder dieses Verhalten, das finden wir im Neuen Testament auch sehr stark bei den Pharisäern. Die haben ja auch ein Gebot gehabt, das Gott ihnen gegeben hat. Zum Beispiel, du sollst den Sabbat heiligen, also den Feiertag. Und dann haben sie gesagt, okay, dann darf man das nicht und das nicht und das nicht und das nicht. Und immer mehr und mehr Gebote und Gesetze um dieses eigentliche Gebot und Gesetz gestellt, sodass sie eigentlich den Sinn hinter diesem ursprünglichen Gebot gar nicht mehr verstanden haben. Und wir Menschen, wir sind schon irgendwie so ein bisschen perfektionistisch, die meisten zumindest, und wir versuchen, keine Fehler zu machen. Weil Fehler sind ja blöd, dann hat es irgendwelche Konsequenzen. Und wenn wir eben Fehler machen, oder wenn wir versuchen, keine Fehler zu machen, dann ist es oft so, dass wir sagen, wir wollen uns schützen vor diesen Fehlern. Und wenn wir dann sehen, okay, das könnte uns einen Fehler bringen, dann bauen wir uns eben auch solche Mauern oder Zäune darum herum, damit wir ja nicht auf diesen Fehler kommen. Ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel das Bibellesen. Bibellesen ist schön und gut und es ist auch sehr wichtig, weil es ist das Wort Gottes und durch das Wort Gottes spricht Gott auch zu uns durch die Bibel. Aber es kann auch sehr falsch sein, wenn man sagt, okay, ein Christ muss Bibel lesen, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde lang. Und dann ist dieses Eigentliche, okay, du sollst Bibel lesen, ist schön und gut, aber wenn man dann sagt, man muss das jetzt so und so lang machen, vielleicht damit man auch nicht vergisst, Bibel zu lesen, dann baut man sich eben auch so einen Zaun herum. Was anderes zum Beispiel ist die Musik. Gott hat uns die Musik gegeben, um ihn anzubeten, und das haben wir hier auch oder machen wir hier im Gottesdienst auch. Und Lobpreismusik ist ja was Schönes und was Gutes, aber es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, man darf keine andere Musikrichtung hören. Man muss eben nur Lobpreis oder Worship hören. Und dann ist es eben auch so, okay, aus Angst davor, dass ich irgendwas Falsches höre oder was schlecht für mich ist, höre ich nur noch Lobpreismusik. Was an sich der richtige Ansatz ist, aber ich glaube, es macht oder ist gar nicht so gut, wenn man nur Lobpreismusik hört, weil dann vergisst man auch diesen Sinn oder den Grund, warum es überhaupt Lobpreis gibt. Weil, also zumindest bei mir ist es so, dass ich gerne Musik einfach aus dem Hintergrund höre. Und wenn es Lobpreismusik ist, dann ist es zwar Lobpreismusik, aber sie läuft im Hintergrund und ich nehme sie gar nicht richtig ernst. Das heißt, der Sinn von diesem Lobpreis, und zwar Gott anzubeten, der geht da verloren. Und es ist doch eigentlich ein bisschen verrückt, dass wir uns Vorsätze machen und Regeln aufstellen, Gebote oder Gesetze, und dann sagen, okay, wir haben das, das soll uns vor irgendwas schützen oder vor irgendwas bewahren, damit wir nichts Dummes machen. Aber aus Angst, dass wir das dann doch übertreten, tun wir nochmal eine andere Verhaltensweise hinzufügen, tun nochmal extra Regeln, tun nochmal extra Dinge hinzutun. Wir bauen immer mehr und mehr Zäune oder Mauern um dieses eine Gebot herum und werden immer mehr und mehr wie die Pharisäer. Wir haben es vorhin gehört, Paulus verwendet das Bild des Dieners oder des Knechtes in der Luther-Übersetzung. Ich benutze jetzt das Bild des Dieners oder ich nehme das Wort Diener. Und ein Diener, der hat immer einen Herrn, weil sonst, wem soll er dienen? Genau. Und der Herr, der kann, also hierarchisch steht der Herr ja viel weiter oben und der kann über den Diener einfach verfügen. Der kann sagen, bring mir das, mach das, tu dies. Und der Diener, der muss das dann einfach machen. Man kann auch sagen, der Diener ist so mehr oder weniger schon fast ein Eigentum. Zumindest waren das früher, hatten die Herren die Diener, die waren, konnten sie wie ihr eigenes Eigentum behandeln, wenn sie nicht sogar Leibeigene waren. Und das Bild, was Paulus da eben beschreibt, das haben die Römer sofort verstanden, weil es bei denen eben gang und gäbe war, diese Diener oder Sklaven oder Knechte eben zu haben. Und wir sind als Christen, sind wir Diener Gottes, Diener Christi. Das heißt, Gott ist unser Herr. Dementsprechend kann Gott über uns verfügen. Aber wenn wir Diener Gottes sind und ihm also gehorsam und gefolgsam sein sollen, wie können wir uns dann eigentlich erdreisten und zu sagen, hey, schaut euch mal den an, das, was der da macht, ist eigentlich falsch. Oder das, was der da gesagt hat, das stimmt doch gar nicht. Oder glaubt er wirklich? Oder kommt er einfach nur so in die Kirche? Oder ihr wisst, was ich meine. Und dann heißt, der Knecht fällt oder steht mit seinem Herrn. Und das ist so gemeint, dass wenn der Herr Erfolg hat, in der Schlacht oder wirtschaftlich, dann steigt der Herr auf. Wenn er aber eine Niederlage erleidet, dann fällt der Herr. Und damit, wenn der Herr fällt oder aufsteigt, fällt auch der Diener damit. Aber auch der Herr, der kann mit dem Diener machen, was er will. Er kann sagen, hey, ich befördere dich jetzt, das hast du gut gemacht. Oder er kann aber auch sagen, nee, das hast du nicht gut gemacht, ich entlasse dich jetzt aus meinem Dienst. Das heißt, es liegt alleine am Herrn vom Diener zu sagen, was richtig oder was falsch ist oder zu urteilen, was er getan hat. Und ich bin so ein Mensch, ich verurteile oft, eigentlich schon zu gerne, was eigentlich nicht gut ist, andere Menschen und sage, das ist doch Schwachsinn, was die gemacht haben, das war falsch, das war dies. Und oft denke ich auch, ja, ich bin ja ein viel besserer Christ, ich weiß das, der weiß das gar nicht, wie kann der eigentlich Christ sein, wenn der nicht mal das Vaterunser kann oder sonst irgendwas. Und ich fühle mich oft als diesen besseren Christ, wie auch die Starken im Glauben, die Paulus beschrieben hat. Und jedes Mal, wenn ich mich so fühle, dann nehme ich eigentlich das, was eigentlich Gott, unserem Herrn, zusteht. Und zwar, ich richte andere Leute. In Vers 6 heißt es, wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Und Paulus macht hier sehr deutlich, dass es gar nicht darauf ankommt, jetzt vegetarisch zu leben, Fleisch zu essen oder den Sabbat zu halten, sprich bei uns den Sonntag, den Heiligen Tag, den Ruhetag, sondern es geht auf die Herzenseinstellung an. Die Frage ist, wie lebe ich? Sage ich, okay, ich achte alle Tage gleich, das heißt, mir ist es egal, ob jetzt der Sonntag ein Tag ist, wo ich jetzt arbeite oder nicht, oder wo ich lerne oder sonst irgendwas, oder nehme ich den Sonntag eben als Ruhetag wirklich ernst. Das Wichtige ist aber, dass wir das, was wir tun, für Gott tun, dass wir sagen, okay, ich nehme mir dann aber auch die Zeit und gebe Gott damit eben die Ehre. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir alle sind Knechte Gottes und als solche leben und sterben wir für Gott. Das hat Paulus ja auch sehr schön beschrieben. Und als ich da mich vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, wie viele Minuten oder Stunden, wenn nicht sogar Wochen oder Monate, vielleicht sogar Jahre, verbringe ich eigentlich damit, für Gott zu leben? Verbringe ich eigentlich damit, das zu tun, was Gott eigentlich von mir will? Ich glaube, mehr Jahre verbringe ich damit, es nicht zu tun, als dass ich es tue. Und es ist irgendwie auch logisch, wir leben in einer gefallenen Welt, in einer Welt, die voller Sünde ist, da können wir uns gar nicht die ganze Zeit auf Gott fokussieren, auf das, was er für uns eigentlich oder was wir eigentlich machen sollen. Und dann kommt auch noch der Alltag hinzu mit Arbeit, vielleicht dann irgendeine Krankheit oder sonst irgendwas. Und es wird immer schwerer und schwerer. Und es ist ganz verständlich, dass wir es nicht schaffen, 24/7, 365 Tage im Jahr uns auf Gott zu fokussieren. Doch ich weiß nicht, ob ihr es schon macht. Aber ich möchte euch ermutigen, mal zu sagen, okay, ich habe jetzt mal eine 5 Minuten Pause auf der Arbeit oder in der Schule und dann einfach mal zu beten oder einen Bibelvers zu lesen, vielleicht sogar die Losung zu lesen. Man kann es auch machen, wenn man gerade vom Einkauf zurückgekommen ist oder vor dem Essen oder sonst irgendwas. Einfach dann, wenn man Zeit hat, sich einfach mal kurz Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, ich soll eigentlich mein Leben für Gott leben und jetzt möchte ich auch mal Zeit dafür nehmen. Und wer sagt, okay, Losung, so ein blödes Buch, ist viel zu altmodisch. Man kann auch die Losungs-App runterladen. Das geht auch. Genau, und der dritte Punkt, die Verse 10 bis 12, da heißt, du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du deinem Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Und wie schon ganz am Anfang schließt Paulus hier so eine Klammer und spricht das Thema eben dieses Richten von Brüdern und Schwestern an. Und wir sollen eben unsere Brüder und Schwestern nicht richten oder verurteilen oder schlecht über sie denken, denn das steht alleine Gott zu. Und Paulus benutzt hier den Richterstuhl. Und die Leute haben sofort verstanden, was beim Richterstuhl passiert, weil oder mit dem Bild gemeint ist, weil beim Richter steht man ganz alleine da. Und interessant ist auch, es gibt ja zwei Gerichte, die von der die Bibel handeln. Das eine ist das Gericht, wo wir vor Gott stehen und entschieden wird, komme ich eigentlich dann nach dem Tod zu Gott oder komme ich nicht zu Gott, sondern in die Hölle? Das heißt, werde ich das ewige Leben bei Gott führen oder werde ich das ewige Leben in der Hölle schmoren müssen? Und bei diesem Gericht ist das Coole, wenn wir an Jesus glauben, dass er für uns auferstanden ist, dass er für uns am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, dann brauchen wir keine Angst zu haben, dass wir nicht zu Gott kommen. Aber von diesem Gericht, wo Jesus uns auch dann zur Seite steht, spricht Paulus nicht, sondern von dem zweiten Gericht. Und in diesem Gericht geht es darum, zu sagen, okay, was haben wir eigentlich was habe ich in meinem Leben getan, was für gute und was für schlechte Dinge, wo habe ich das getan, was Gott will, wo habe ich das und mich so verhalten, wie Gott es für den Menschen vorgesehen hat und wo nicht. Und das wird dann aufgewogen. Und was dann passiert, kann ich leider nicht sagen, das sagt die Bibel dann nicht so genau. Aber was ich sage, was cool ist, das sind dann die Schätze, die wir im Himmel sammeln. Die werden da aufgewogen. Die Schätze, die wir auch hier auf der Erde für den Himmel sammeln, die werden da aufgewogen und dann eben wird da dieses Gericht darüber entscheiden, was mit uns weiter passiert. Und das Coole aber ist, es kann sein, vielleicht haben wir kaum Schätze gesammelt im Himmel, aber wir dürfen sicher sein, dass wir schon bei Gott sind. Das heißt, dass wir schon erlöst worden sind. Wir haben also kein Recht, andere Menschen zu verachten oder zu richten. Denn wir sind alle Knechte Gottes und Gott alleine entscheidet über sie. Das heißt, Gott entscheidet über jeden Einzelnen. Und als Diener steht es uns einfach nicht zu, andere zu richten. Und wir sollen uns immer mehr und mehr auf Gott ausrichten, unser Handeln, unser Denken, unser Tun. Und es ist nicht immer leicht, aber doch können wir uns immer wieder Zeit nehmen und Ruhepausen und sagen, hey, okay, ich fokussiere mich jetzt wieder auf dich oder ich tue jetzt das gezielt für dich in der Pause oder sonst irgendwann. Und das Letzte, vor Gott müssen wir uns rechtfertigen, denn er wird uns später dann richten. In zwei Gerichten und in dem einen dürfen wir sicher sein, dass Jesus für uns als Stellvertreter einspringt und wir dadurch zu Gott kommen. Und in dem anderen stehen wir ganz alleine da und müssen das vor uns bringen, was wir in unserem Leben gesammelt haben. Amen.